Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Oder nicht ausgeschaltet.
We will take power out of here.
Das ist der King of the North. Oder ist es jetzt der ehemalige King of the North? Denn Andy Burnham ist nicht mehr der Bürgermeister der Region Greater Manchester. Er ist jetzt der Premierminister von Großbritannien und er will die Power wegnehmen. Den Spitznamen King of the North hatte er bekommen, nachdem er in einer widerspenstigen Rede 2020 verkündet hatte, dass Greater Manchester keine weiteren Covid-Restriktionen mitmachen würde. Auf was für eine politische Kultur sich das Land jetzt mit ihm als Premierminister einstellen kann, darüber sprechen wir gleich. Und auch über den Untersuchungsbericht zur Berliner Fördergeldaffäre, die Regierungsparteien des Landes Berlin heute schon mal eingeordnet haben. Andy Burnham ist der neue britische Premierminister. In Manchester hat er als Bürgermeister den Nahverkehr ausgebaut, Wohnungen gebaut oder die öffentliche Gesundheitsversorgung verbessert. Und er hat auch schon zweimal versucht, Chef der Labour-Partei zu werden, hat aber erst am Freitag vergangene Woche geklappt. Und heute hat ihn König Charles III. Eingeschworen. Über Andy Burnham und wie sich die politische Kultur mit ihm verändern wird, habe ich vor der Sendung mit der Autorin und Literaturagentin Katharina nach Volkmar gesprochen. Danke, dass Sie Zeit haben.
Vielen Dank, dass Sie mich hier haben.
Andy Burnham, der hat ja gleich in der ersten Stunde seiner Amtszeit mit gängigen Regeln gebrochen. Er hat nämlich bei dieser Rede vor dem Regierungssitz Nummer 10 in der Downing Street auf das Pult verzichtet. Fangen wir mal damit an. Was sagt denn allein diese Geste schon über ihn?
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit seinen T-Shirts, die er ja auch von manchen gefeiert und von anderen kritisiert wurde. Ich glaube, dass es ihm sehr wichtig ist, so eine Nähe herzustellen. Und das ist ja auch das, was viele sehen, was er besser kann als damals. Also er erzählt eine bessere Geschichte.
Wie erzählt er sich sozusagen?
Also das Erste ist, dass man natürlich sofort hört, dass er aus Manchester kommt. Also man hört sofort diesen regionalen Akzent, was hier ja auch immer schnell mit Klasse assoziiert wird. Und das ist was, was hier in sich eine recht starke Aussage ist, finde ich. Mhm. Und so, das ist irgendwie Teil dieser Inszenierung, finde ich, ist, dass er eben immer diese, ich möchte das mal irgendwie Volksnähe oder so versucht herzustellen, was ja man von Politikern hier oft nicht so kennt.
In dem Buch Head North, das er als Bürgermeister von Manchester mit dem Bürgermeister von Liverpool zusammen beschrieben hat, das passt total, was Sie jetzt in ihm aus seiner Rede rausgelesen haben. Da beschreibt er sich nämlich als Arbeiterkind, das auf der Elite-Universität Cambridge sich immer als Hochstapler gefühlt habe. Und er schreibt da auch, was ihm dann aber doch irgendwann Cool Points gebracht hat, wäre, dass sich der Rest des Landes und der ganzen Welt sogar sich auf einmal doch für seine Heimatstadt Manchester zu interessieren begann, wegen Bands wie The Smiths oder den Stone Roses. Und darauf konnte er dann so eine Identität und seinen Vorteil ausbauen. Ist er ein Mann der Popkultur oder nur der Populärkultur?
Ich meine, das ist natürlich so eine sanfte Ironie, dass er dann natürlich doch auch in Cambridge war, wie alle anderen Premierminister und Ministerinnen vor ihm oder in Oxford, also in Oxbridge. Aber ich glaube, er hat auch so einen guten Moment für Manchester natürlich erwischt, weil Manchester tatsächlich in den letzten Jahren und nicht nur wegen ihm natürlich sehr dazugewonnen hat. Das ist eine sehr coole Stadt. Und ich glaube, er hat es irgendwie so ganz geschickt gemacht, sich da so ein bisschen einzureihen. Von daher, glaube ich, hat er schon so ein Popkulturpotenzial, würde ich mal sagen. Also ich habe auch irgendwas gelesen von einem anderen Journalisten hier, der ihn, glaube ich, in Glastonbury oder auf einem der Festivals getroffen hat und so. Also er hat da schon, glaube ich, eine größere Nähe, würde ich sagen.
Ja. Naja, genau. Und zur populären Sportkultur hat er ja auch eine große Nähe. Ich glaube, er hat in seiner Rede ja auch von seiner Dauerkarte für seinen Verein Everton gesprochen, die ja auch zeigen soll, dass er quasi ein Mann des Volkes bleibt. Und wenn man eben weiß, dass er diesen Spitznamen King of the North hat, weil er sich gegen striktere Corona-Maßnahmen eingesetzt hat, dass er quasi die Power weg von der Downing Street ziehen will. Das erinnert an die ganzen anderen Anti-Elite-Politiker. Wie schätzen Sie ihn da ein? Und was heißt das dann für das Verhältnis zum Top-Anti-Eliten-Politiker zum Präsidenten der Vereinigten Staaten?
Das wird spannend, würde ich sagen. Also das Verhältnis zu Trump ist für die Briten extrem extrem wichtig, weil sie sich eben von der EU getrennt haben, ist Amerika eigentlich ihr wichtigster Verbündeter. Und Starmer hat das immer so ganz gut hinbekommen, obwohl die beiden sehr unterschiedlich waren. Und Trump hat über Burnham nur irgendwie sowas gesagt wie, I hear he's very liberal. Also das war schon so, puh. Mhm. Und weil Burnham, glaube ich, den Fokus sehr auf Innenpolitik legen will, alle sehr gespannt sind, wie er das nach außen machen wird, also wie er als Außenpolitiker auftreten wird. Auch irgendwie so ein Widerspruch, den man da sieht. Und dieses Anti-Elite-Ding, er hat auch in Cambridge studiert, nicht? Also es ist immer so ein bisschen, ich finde, das ist natürlich eine Inszenierung. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das große Fragezeichen, wie das dann aufs ganze Land gesehen funktioniert. Er hat nicht viel Zeit, ne? Er hat nur 3 Jahre Zeit, um das zu vollbringen. Also
er war ja auch, wenn auch nur für 1,5 Jahre, ab 2008 sogar Minister für Kultur, Medien und Sport. Was heißt das denn jetzt für die Kulturpolitik? Die konzentriert sich ja auch stark auf die Hauptstadt.
Ja, die ist hier sehr auf die Hauptstadt konzentriert, obwohl es seit einigen Jahren schon Versuche gibt, das auch zu entzerren. Also die BBC zum Beispiel hat mittlerweile Büros, glaube ich, auch in Manchester und Glasgow. Und es gibt immer wieder Ansätze, das so ein bisschen gerechter zu verteilen, was man sich, glaube ich, in Deutschland immer so schwer vorstellen kann, dass es Kultur nur in Anführungsstrichen nur in einer Stadt gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass unter Burnham sich das auch ändern wird. Also das ist natürlich nicht irgendwie ein zentraler Punkt jetzt in seinem Programm, aber dass es vielleicht ganz automatisch passiert, weil er eben diesen Fokus auf Manchester hat und auf natürlich anderen Städten im Norden des Landes, die traditionell nicht so mitbedacht werden.
Sie sind ja die Hälfte Ihres Lebens schon in Großbritannien und Sie schreiben oder Sie sprechen ja selbst nach dem Brexit von so einer Art kulturellen Isolation, die Sie da beobachten. Was passiert da genau?
Da passieren verschiedene Sachen. Also einerseits natürlich seit dem Brexit oder mit dem Brexit einen starken Rechtsruck, den wir vorher so nicht hatten. Und dann gibt es so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass man keine Fremdsprache mehr an der Schule lernen muss. Das kann man, aber das muss man nicht. Dass die Geisteswissenschaftlichen, auch gerade die fremdsprachigen Departments an den Universitäten, die schrumpfen und dass es irgendwie der Blick immer mehr so nach innen geht. Und das ist was ich am Starmer mochte, dass er sozusagen gewagt hat, den Blick wieder nach außen zu richten und wieder die Nähe zur EU zu suchen. Also zum Beispiel haben sie jetzt das Erasmus-Programm zurückgebracht, was für junge Menschen, glaube ich, was sehr Wichtiges ist oder was sehr Wichtiges sein kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Blick sich immer mehr nach innen richtet und dass es Kultur von außen hier oft sehr schwer hat, ob das übersetzte Bücher sind oder nicht englischsprachige Filme oder so. Also das ist was hier nach wie vor schwierig ist.
Mhm. Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Volkmar, für diese Einordnung.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Fast wie britische Premierminister hat das Land Berlin in den vergangenen 3 Jahren neue Kultursenatoren und eine Kultursenatorin neu besetzt. Erst den CDU-Politiker Joe Czallo, der zurückgetreten ist und für den dann Sarah Wedel-Wilson kam, die auch zurückgetreten ist. Und bis zur Wahl des neuen Abgeordnetenhauses von Berlin im September hat der jetzige Finanzsenator Stefan Evers diesen Posten übernommen. Der ist auch für die CDU und kandidiert auch für die CDU als regierender Bürgermeister, weil der jetzige Kai Wegner das nicht mehr weitermacht. Das ist aber eine andere Geschichte. Zurück zur Fördergeldaffäre. Die ist nämlich ein Grund für den Wechsel an der Spitze des Kultursenats. Denn dahinter steht, dass 3 Millionen Euro auf Druck von CDU-Abgeordneten ohne Prüfung an teils dubiose Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus geflossen sind. Damit hat sich ein Untersuchungsausschuss beschäftigt und der hat heute erste Ergebnisse vorgestellt. Meine Kollegin Claudia von Laak war dabei. Wie lautet denn die Bilanz des Untersuchungsausschusses?
Also CDU und SPD, die beiden Regierungsfraktionen, sagen ganz klar, die Vergabe der Fördermittel gegen Antisemitismus, die war rechtswidrig, die hätte so auf keinen Fall passieren dürfen. Und wer ist schuld daran? Da sagen CDU und SPD in erster Linie die CDU-Kultursenatoren, also George Jallo und seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson. Sie sehen aber auch Probleme und Verantwortung in der Verwaltung. Die Mitarbeiter hatten ja dagegen protestiert und gesagt, darf man so nicht unterschreiben. Aber CDU und SPD sagen, die Mitarbeiter hätten noch stärker intervenieren müssen und sie hätten wirklich ein Stoppzeichen setzen müssen. Dann gab es ja zwei CDU-Abgeordnete, die interveniert hatten, sowohl direkt in der Verwaltung als auch bei der Hausspitze. Dann gab es ja da persönliche Verbindungen zwischen einem Parlamentarier und einem geförderten Projekt. Und da sagt der CDU-Abgeordnete Stefan Lenz, der Ton, der sei zwar nicht optimal gewesen.
Ja, und das ist manchmal nicht schön, aber das ist nicht nur bei dem Ausschuss so. Politik ist ruppig und das ist aber nicht per se schlecht. Es müssen nur die rechtlichen Grenzen eingehalten werden. Aber dass es mal ungemütlich werden kann, das ist in der Natur der Sache, das muss auch so sein, das soll auch so sein. Und das darf nicht diskreditiert werden, weil da müssen Sie es mal zu Ende denken. Sie wollen ja auch kein Parlament, das der Verwaltung im Grunde alles überlässt. Das wollen wir gerade nicht.
Also die CDU sieht es eben so, dass es mehr oder weniger normal war, wie sich die Abgeordneten da verhalten haben. Die SPD sieht es ein bisschen anders. Da war zu hören, man habe so einen Tonfall noch nicht erlebt.
Namentlich waren diese beiden Abgeordneten Dirk Stettner und Christian Goyni, die haben eben besonders, also das ist dann aus den geleakten Nachrichten an Sarah Wedel-Wilson zum Vorschein gekommen, besonders Druck gemacht haben, weil sie eben bestimmte Projekte gefördert sehen wollten, auch durch eine persönliche Verbindung. Geht denn dieser Untersuchungsbericht auch auf die beiden ein oder auch auf diese Praxis, dass da immer quergeschossen wird anscheinend in diesem Haus?
Also der Untersuchungsbericht wurde heute noch nicht veröffentlicht, aber ich gehe mal davon aus, speziell Dirk Stettner, der Fraktionsvorsitzende, hat nicht so stark interveniert. Klar ist das beim Goyni, da kennen wir ja auch die WhatsApp-Kommunikation zwischen ihm und der Senatorin und da hat er sie wirklich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt. Man muss ja dazu wissen, sie war ja gerade frisch im Amt. Und Giorgiello hatte gesagt, die Projekte sind alle in Ordnung. Da muss nur noch die Unterschrift drunter von Sarah Wedel-Wilson. Sie hat sich da noch mal kurz rückversichert, hat das am Ende aber unterschrieben und vorangebracht. Und Goyni hatte sie da tatsächlich sehr, sehr stark unter Druck gesetzt.
Deswegen sagt ja auch der Ex-Kultursenator Giorgiello, er sei nicht schuld, weil er hat es ja nicht unterschrieben und reicht das quasi an seine Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson weiter. Die sollten jetzt eigentlich auch aussagen oder eingeladen werden und angehört werden. War das erfolgreich?
Nee, ganz und gar nicht. Sarah Wedel-Wilson hatte zwar ein Statement verlesen, danach aber jede Auskunft verweigert, sie also wirklich keine Frage beantwortet. Giorgiello, da war es noch extremer. Er hat einen einzigen Satz wirklich wiederholt, ich weiß nicht wie oft, 2-3 Stunden lang und immer gesagt, ich nehme mein Auskunftsverweigerungsrecht in Anspruch. Da hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, das geht gar nicht. Auch die CDU-Parteifreunde sehen das so. Und die haben jetzt ein Ordnungsgeld beschlossen gegen Giorgiello, 2000 Euro. Da muss noch ein Landgericht entscheiden, ob der das zahlen muss. Es wird versucht, da nochmal Druck auszuüben und ihn doch noch einmal vorzuladen zu einer Sitzung, zu einer Sondersitzung wäre es ja dann fast im August.
Das ist ja mit dem Timing auch nochmal eine gesondert interessante Frage, weil eigentlich haben ja die Oppositionsparteien noch bis Ende des Monats Zeit, die Ergebnisse, die bis jetzt gefunden wurden, zu bewerten und eine Einschätzung abzugeben.
Ja, da sind sie super sauer. Also die Linken und die Grünen, die hatten ja den Ausschuss beantragt und die fragen sich, warum sind da CDU und SPD heute so vorgeprescht, zumal der Bericht ja erst im Entwurf vorliegt. Ich habe heute da mit Daniel Wesener gesprochen von den Grünen. Hören wir mal rein.
Im Wesentlichen stört mich, dass das Urteil und die Bewertung der Koalition wie folgt lautet. Erstens, die Verwaltung ist schuld. Zweitens, die Senatorinnen wussten nicht, was sie taten. Und drittens, die Abgeordneten haben alles richtig gemacht. Das ist eine groteske Umkehr von allem, was wir in den Akten lesen können, was auch die Öffentlichkeit lesen kann und was auch die Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben.
Und jetzt arbeiten Grüne und Linke an einem Sondervotum. Also es wird keinen gemeinsamen Abschlussbericht geben des Untersuchungsausschusses, sondern eigentlich zwei. Das Ganze ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht kommt noch Giorgiello. Ich glaube es eher nicht. Es wird aber noch eine große Debatte geben Ende August im Landesparlament, mit Sicherheit von Wahlkampftönen beeinflusst. Am 20. September wird ja in Berlin gewählt.
Und was könnte das denn dann alles für Folgen haben?
Also erstmal keine. Es ist so, dass Sarah Whittle-Wilson, gegen die ermittelt die Staatsanwaltschaft. Tatsächlich lautet da der Vorwurf mögliche schwere Untreue. Wenn sie vor Gericht kommt, könnte am Ende im schlimmsten Fall für sie sogar eine Haftstrafe rauskommen. Dann, interessant sind dann noch die Abrechnungen für diese ganzen Projekte. Die mussten eingereicht werden, werden jetzt geprüft und da könnten möglicherweise noch Rückforderungen kommen, wenn dann am Ende festgestellt wird, dass das Geld nicht so ausgegeben worden ist wie geplant.
Vielen Dank, Claudia von Laak, über den vorläufigen Untersuchungsbericht, dessen Bewertung CDU und SPD heute schon vorgenommen haben im Land Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
1901 löschen die Arbeiter der Gerresheimer Glashütte beinahe die Öfen, streiken für bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Das Düsseldorfer Theaterkollektiv Pierre Vers nimmt sein Publikum jetzt zurück an den Ort dieses Konflikts. Tage aus Glas, nach dem Debütroman von Dorothee Krings, ist ein performativer Streifzug über das ehemalige Hüttengelände in Düsseldorf. Im Zentrum der Geschichte stehen Bille, die Tochter eines Glasarbeiters, und Leonie, die Tochter des Werksarztes. Und die Ärztetochter blickt so auf den drohenden Streik.
Na gut, dann reden wir doch mal über diesen möglichen Aufstand an der Hütte, von dem gerade alle reden. Also Vater hat ja gesagt, dass es dazu überhaupt nur deswegen kommen kann, weil fremde Redner den Flaschenmachern einreden, dass sie genauso gut Fabrikherren sein könnten wie Direktor Stollei. So, aber das ist ja schon mal eine Lüge. Ich meine, ein Weltunternehmen zu leiten, das kann nicht jedem gegeben sein. Das ist so. Dazu braucht man nämlich schon mal Bildung, dann braucht man Intelligenz. Und dann braucht man vor allem das Format, das nur ganz bestimmte Familien hervorbringt. Ja, das ist so. Da können Sie auch gerne meinen Vater fragen. Der wird Ihnen das genau so bestätigen.
Denkt die Leonie in Tage aus Glas vom Theaterkollektiv Pierre Vers. Und das kam heute beim Asphaltfestival zur Uraufführung. Das Ganze als Theaterparcours an historischem Schauplatz in Düsseldorf. Und Christoph Orem war für uns dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Streik an der Glashütte Gerresheim klingt nach Klassenkampf. Wie klassenkämpferisch war es denn tatsächlich?
Yes. Ist natürlich eine riesige Anlage, eine der größten der Welt gewesen. Gerresheim in der Nähe von Düsseldorf, heute übrigens Stadtteil davon. Wir schreiben das Jahr 1901 und damals ging es beim Arbeits- und Klassenkampf, würde ich sagen, doch noch anders zu als heute. Und da war auch nichts da, 5 Tage Woche und 8 Stunden Tag. Wer in der Hütte schuftet, der wird nicht alt, der stirbt jung. Weshalb die meisten auch von diesen Schauspielenden hier, von den Figuren, ziemlich viel husten müssen. Der Arbeitskampf wird dann aber, obwohl er so die Folie ist, vor dem alles spielt, eher indirekt erzählt. Eigentlich ist Tage aus Glas, würde ich zumindest so deuten, die Emanzipationsgeschichte zweier ganz unterschiedlicher Frauen. Im Bille, die Tochter des Flaschenmachers, die träumt eigentlich davon abzuhauen, mit ihrem geliebten Adam in die USA zu gehen. Und dann eben eine Klasse höher, Leonie, die Tochter des Hüttenarztes, die haben wir ja eben auch gehört. Zwar scheint sie dieser Ideologie des Großbürgertums zu folgen, aber eben noch nicht ganz. Sie zweifelt noch, ob sie den Karrieristen jetzt wirklich heiraten soll, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Also die beiden kommen aus gänzlich verschiedenen Welten, die sich auch nur indirekt berühren werden, und deren Schicksale bekommen wir in dem Stück erzählt.
Und zwar nicht einfach im Sitzen, sondern da muss man halt mitlaufen, ein Theaterparcours. Da geht man also mehrere Stationen auf dieser Industriebrache in Düsseldorf-Gerresheim nach. Die Glashütte wird sozusagen auch mitbespielt. Inwiefern geht das auf? Was außer Latschen war also noch?
Ja, es ist ziemlich viel Stoff für 2 Stunden, ziemlich viel Latschen auch. Gott sei Dank mit wenig Leerlauf, weil es fast schon ein bisschen Jogging war, so schnell wie die da vorgegangen sind. Man hat also dann Kopfhörer auf erstmal. Das ist schon mal ganz toll, weil dadurch nicht nur die Gespräche verstärkt werden. Die werden also angefunkt, sondern es läuft darauf auch ein Soundtrack. Der macht das Ganze nochmal dichter. Da hat man schon teilweise das Gefühl, bei so einem Film dabei zu sein. Stichwort immersiver Theaterparcours. Also man taucht wirklich ein. Und apropos eintauchen, es beginnt dann auch im Bach Düssel und nicht am Bach Düssel. Also wir sitzen am Bach, aber die Schauspielenden schmeißen sich erst einmal in diesen Bach hinein. Und dann laufen wir als Publikum, ich sag mal 70 Personen schafft so eine Aufführung dann, eben durch den Stadtteil Gerresheim. Da stehen noch ziemlich viele denkmalgeschützte Häuser. Häuser aus der ehemaligen Arbeitersiedlung. Klein, roter Klinker, Fachwerk im oberen Geschoss. Ziemlich luxuriös, habe ich noch gedacht, für so eine Arbeitersiedlung. Und wir besuchen dann zum Beispiel mal eine Szene in einem der Kleingärten, in dem dann auch eine echte Taube fliegen gelassen wird. Oder, was ich sehr witzig fand, weil man läuft auch mal durch ein Haus auf. Da steht dann eine Tür offen. Dann ziehen diese 70 Leute da als Karawane Eingangstür auf, Wohnzimmer, über die Terrasse wieder raus. Und zur nächsten Station, Bille und Adam, die vom Abhauen träumen und sich stürmisch küssen, wäre so eine der Stationen. Leonie und ihr Künstlerfreund, die jetzt mal darüber sprechen, ob man eigentlich dieses Elend in den Arbeitervierteln naturalistisch malen darf und was das überhaupt soll und bringen kann. Und dann ganz am Ende, das ist auch wirklich ein schönes Ende, nach 2 Kilometern Weggefühl geht man dann noch so ein Wäldchen, einen Hügel hinauf und als Schlussbild steht man dann auf so einer Anhöhe und schaut eben auf diese Arbeitersiedlungen, noch ein bisschen von der Industriebrache, die da steht und ich sag mal so Zoom out und der Film ist zu Ende. Schön gemacht.
Und Zuschauer, psychologisch ist das natürlich auch ein raffinierter Hack, einfach den Menschen Kopfhörer aufzugeben. Dann können die sich nämlich auch zwischendurch gar nicht unterhalten und Richtig. Alle kriegen alles mit. Also smart gemacht.
Und man ist nochmal abgeschirmt auch von den Leuten, die einen natürlich sehen, die in Autos vorbeifahren, die so ein bisschen verwundert gucken, was machen die da?
70 Leute mit Kopfhörern ja. im Gleichschritt. Diese Geschichten... Ja. Oder diese Geschichte vom Arbeitskampf, die ist natürlich jetzt über 100 Jahre her. Wir haben ganz andere Herausforderungen. Also hier wird jetzt nicht mehr über Arbeitsbedingungen gestreikt, sondern möglicherweise dafür, dass wir überhaupt noch arbeiten, wenn KI die Arbeit macht. Also inwiefern reicht das über dieses vergangene Jahrhundert in unsere Gegenwart?
Also es bleibt schon auch sehr bei der Geschichte. Aber an einer Stelle zum Beispiel, da spricht dann der Fabrikbesitzer davon, dass er jetzt in den USA eine nagelneue Maschine gesehen hat, die Flaschen ja viel schneller machen kann. Und bei diesem nagelneuen Maschinen, die so viele Arbeiter setzen, da schwingt dieses KI-Ding schon mit. Natürlich ohne, dass man es aktualisieren muss. Durch die Kulisse, ich sag mal so gerade zwischen 18 und 20 Uhr, in der wir herumlaufen, in diesem goldenen Licht, ist das doch auch alles romantisiert, was da gesagt wird über diese Ungleichheit. Die Geschichte ist es aber nicht. Klaren Bilder, gelungene Dramaturgie, es ist ein Abstieg dieser Arbeiterfamilie. Nachher müssen die im Wald leben nach einem Rausschmiss. Und Leonie eben überlegt, ob sie jetzt irgendwie mit einem sehr reichen Mann dann in die USA auswandert, um noch reicher zu werden. Da ist diese Ungleichheit natürlich erzählt. Eine Ungleichheit, die es heute schon auch gibt, auch wenn es diese Arbeiterschaft nicht mehr so gibt.
Die Romanvorlage, also Dorothee Krings in Tage aus Glas, die erzählt das mit einer sozialkritischen Haltung, aber ohne zu agitieren. Geht das Theaterkollektiv da weiter?
Dadurch auch finde ich, dass es einfach Theater ist. Also es wird jetzt nicht groß umgeändert oder irgendwie hier so eine Aktualisierung oder dieser Kampf angesagt. Aber wenn eben die Mutter dann bei so einer Streikversammlung steht und wir sind dann eben sozusagen als Publikum die Streikenden auch und dann wird gerufen, die Müdigkeit muss sich in Wut verwandeln, dann ist man natürlich irgendwie auch gemeint. Und es ist einfach so, wenn man das dann im Theater erlebt, dann knallt das einfach ganz anders, als wenn man es jetzt auf einer Buchseite liest und da haben sie dann schon so alles rausgekitzelt, was geht, finde ich.
Und inwiefern ist das denn eine typische Arbeit für Pierre Vers? Also wie passt das zu den anderen Produktionen oder den bisherigen Produktionen für das Asphaltfestival in Düsseldorf?
Also ich finde, dass es ganz gut zu dem passt, was sie bisher immer gemacht haben. Denn Dorothee Krings hat zwar in ihrem Roman gesagt, dass das schon auch ausgedacht ist, also fiktiv, fiktional. Aber der Streik, der hat natürlich stattgefunden. Und die Verhältnisse, die beschrieben werden, die auch. Und insofern passt das ganz gut zu der Arbeitsweise des Theaterkollektivs, weil sie doch bislang immer auch viel dokumentarisch gearbeitet haben. Und sie nähern sich jetzt diesem Romanstoff dann eben sozusagen dokumentarisch und in diesen Stationen. Und in den letzten Jahren haben sie eher so an Phänomenen der erstarkenden Rechten geforscht und das umgesetzt. Und jetzt haben sie sich wirklich so konkret an der Arbeit über Ungleichheit, die auch so in der Vergangenheit liegt, die zwar politisch ist, aber doch irgendwie indirekter politisch, wenn man das so sagen darf, und sich dann doch mehr für die Geschichte auch interessiert. Also so eine Arbeit verwirklicht und damit einen wirklich unterhaltsamen Theaterparcours auf die Beine gestellt, der sehr stimmig ist. Und die machen das ja auch sehr gut, dass sie wirklich nicht viel zu viel wollen, sondern diese Geschichte auch so ein klein bisschen als tragisches Heimatmärchen stehen lassen und damit auch viel so gut das Theater ausspielen, das einen eben dann doch auch mitnimmt und unterhält und naja, einen dann eben mit diesem schönen Blick über die Landschaft dann auch entlässt.
Und wie war dann das Publikum dann drauf am Ende, nachdem man ja, du hast ja vorher gesagt, 2,5 Kilometer miteinander spazieren war?
Ja, also man zwinkert sich natürlich zwischendrin mal zu, auch wenn man merkt, dass man jetzt so in der In-Group ist, weil man von außen nochmal beobachtet worden ist. Und zugegebenermaßen die nicht so gut zu Fuß unterwegs waren, obwohl vorher auch gewarnt wurde, dass es halt doch ein bisschen auch Fußarbeit ist und nicht nur Kopfarbeit, was da passiert, die waren waren dann doch auch erleichtert, dass es vorbei ist.
Vielen Dank. Ich bin nicht erleichtert, dass es vorbei ist, aber ist es jetzt. Christoph Ohrem, danke für das Gespräch über Tage aus Glas, das im Rahmen des Asphalt-Festival heute Abend uraufgeführt wurde.
Gern.
Und jetzt die Kulturnachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum Jahrestag des gescheiterten Stauffenberg-Attentats auf Adolf Hitler ist es zu einem Eklat wegen eines Kranzes gekommen. Ein Großneffe des evangelischen Theologen und NS-Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer, Tobi Kurenke, hat versucht, ein Gebinde der AfD-Bundestagsfraktion an der Gedenkstätte im Bendler Bock in Berlin zu entfernen. Und ein Fotograf der Nachrichtenagentur dpa war Zeuge. Sicherheitsmitarbeiter sind dazwischen gegangen. Bei dem Handgemenge wurde der Kranz beschädigt und Kurenke sagte der dpa, viele Nachkommen, und dazu gehöre auch er, empfänden eine wirklich große Wut, wenn sie sehen, dass die AfD im Bendlerblock Kränze ablege. Das würden sie nicht akzeptieren. Ein Enkel Stauffenbergs, Karl Graf von Stauffenberg, der sah Kurenkes Aktion zwiespältig. Der AfD war er vor, seinen Großvater für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, und nannte das Zitat widerlich, aber man dürfe der AfD, glaube er, nicht verwehren, einen Kranz niederzulegen. Das sagte er im Sender Welt. Und jetzt die weiteren Kulturnachrichten.
Der Eintritt in die staatlichen Museen in Baden-Württemberg ist zu niedrig. Das findet der Landesrechnungshof und schlägt eine Preiserhöhung vor. Der Grund? 2024 deckten die 11 Museen und das Zentrum für Kunst und Medien nur 6% ihrer laufenden Ausgaben mit den Eintrittsgeldern. Den entsprechenden Jahresbericht stellte der Rechnungshof in Stuttgart vor. Die Prüfer empfehlen, die Preise schrittweise zu erhöhen. Ziel ist, künftig 10% der Ausgaben über die Tickets wieder hereinzuholen. Die hochwertigen Ausstellungen in den Museen rechtfertigen aus Sicht des Rechnungshofs die Erhöhung. Derzeit liegen die Preise zwischen 5 Euro für das Archäologische Landesmuseum oder das Haus der Geschichte, beide in Stuttgart, und 14 Euro für das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Die meisten Museen haben dem Bericht zufolge einen regulären Eintrittspreis von 8 Euro. Gedichte, die zwischen Essenslieferungen hingekritzelt wurden. Der Kurier Wang Jibing bekommt dafür den Lüjun Literaturpreis, eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen Chinas. Der Zeitdruck und die Nöte im Lieferbusiness inspirierten den Gedichtband Tiefflug, berichtet die BBC. Der 56-jährige Wang arbeitet seit 7 Jahren als Lieferfahrer. Vorher sammelte er Abfall, arbeitete in der Baubranche und verkaufte Waren am Straßenrand. Seine Gedichte und Essays sollen durch die sozialen Medien bekannt geworden sein. Die BBC schreibt, dass Wang zu einer wachsenden Gruppe von Arbeiterliteraten gehört, die Einblicke in ihre Probleme in Chinas riesiger Gig-Economy geben. Der begehrte Literaturpreis ist nach dem Schriftsteller Lü Xun benannt, der als Begründer der modernen chinesischen Literatur gilt. Der alle 4 Jahre verliehene Preis würdigt herausragende Werke verschiedener Gattungen. Auch in Deutschland wird eine wichtige Literaturauszeichnung verliehen. Der Schriftsteller Ingo Schulze bekommt den Uwe Jonsson-Preis 2026 für seinen Roman »Das Wasser im August«. Schulzes Roman, der im August erscheint, führt laut Jury in eine für Uwe Jonsson und sein Werk bedeutende Region, nämlich ins Mecklenburgische. Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel ist überzeugt, dass der Roman autobiografische Züge trägt. Dennoch war ihm am Ende nicht klar, was von der Geschichte real ist.
Denn es handelt sich ja eigentlich um eine Erzählung in der Erzählung. Ein Ich-Erzähler, der um die 60 ist, und dieser Ich-Erzähler, der wird zu einer Lesung eingeladen und präsentiert dort eine Novelle, die 45 Jahre zuvor im Jahr 1979 spielt. Und auf diese Weise gelingt es Ingo Schulze, Gegenwarts- und Vergangenheitsebene miteinander zu verknüpfen.
Carsten Gansel, Mitglied der Jury des Uwe-Jonsson-Preises im Norddeutschen Rundfunk. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird im September in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin verliehen. Nach der umstrittenen Ausladung durch das ZDF wollen die Musiker Danger Dan und Igor Levit morgen Abend in Berlin auftreten. Der Song »Keine Angst« soll im Berliner Columbia-Theater aufgeführt und auf YouTube übertragen werden. Es handelt sich um eine musikalisch-politische Ersatzveranstaltung, wie die beiden Musiker auf Instagram schreiben. Eigentlich waren sie mit dem Lied zur 100. Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt eingeladen. In dem Text geht es um Widerstand gegen Rechtsextremismus. Die Leitung des ZDF sagte den Auftritt kurzfristig ab mit der Begründung, dass der Text als Aufruf zu Selbstjustiz und Gewalt verstanden werden könnte. Die Entscheidung wurde kontrovers diskutiert. Danger Dan sah darin einen Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Der Sender widmete dem Vorgang eine eigene Sondersendung, um die unterschiedlichen Positionen zu erklären.
Elmar Diliobi ist ein Filmemacher und Rapper, der in Frankreich lebt und sich in seinen Texten und Filmen für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzt. Der Mitte-30-Jährige ist in der Nähe von Rabat geboren in Marokko und hat in Frankreich seinen Master in Dokumentarfilm gemacht. Seine Filme sind schon auf Festivals von New York bis Kerala gelaufen. Als Rapper hat er sich Anfang der 2010er Jahre politisch engagiert. Zwei Alben hat er veröffentlicht und ist auch international getourt. Mitte des Monats ist er, nachdem er den ganzen Tag verhört worden war, verhaftet worden. Da gibt es jetzt Proteste in einem offenen Brief gegen. Über das Wochenende hinweg haben sich um die 700 Persönlichkeiten aus der marokkanischen und aus der französischen Kulturszene versammelt, darunter Annie Ernaux, Didier Eribon oder Edouard Louis. Vor der Sendung habe ich darüber mit einer Aktivistin aus Marseille gesprochen, die sich für die Freilassung von Elmar Diliobi einsetzt. Und weil sie befürchtet, wegen ihres Aktivismus Probleme bei Einreisen in Marokko zu bekommen, hat sie gebeten, hier unter dem Pseudonym Anna Frisch aufzutauchen. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sprechen kann mit Ihnen.
Wieso interessieren sich denn diese prominenten Menschen, die den Brief unterschrieben haben, für Elmar Diliobi? Woher kommen die Kontakte, woher kommt diese Unterstützung?
Ich glaube, man muss verstehen, dass Elmar Diliobi eine Person ist, die in Frankreich in vielen Milieus vernetzt ist, sowohl im Rap als auch im Kino, und dass, was jetzt passiert, seine künstlerische Freiheit und seine Meinungsfreiheit einschneidet und deswegen sehr viele Menschen, die selbst Kunst machen oder in diesem Milieu arbeiten oder viel Kunst konsumieren, sehr berührt. Und deswegen war es nicht schwierig, die Menschen, auf die wir zugegangen sind, deren Unterschriften wir jetzt haben, davon zu überzeugen, dass das extrem wichtig ist und dass es hier nicht nur um ihn geht.
Genau, warum geht es nicht nur um ihn und in welchem Kontext muss man das betrachten, was jetzt Elmar Diliobi passiert? Also vor allem möglicherweise ja im Kontext dieser Jugendbewegung Gen Z 212. In welchem Umfeld findet diese Verhaftung statt?
Elmar Diliobi ist nicht der einzige Rapper, der verhaftet wurde seit September 2025, also seit diese Proteste losgegangen sind, sind 4 andere Rapper auch verhaftet und strafrechtlich verfolgt worden. Und er ist eben auch nicht die einzige Person, der das passiert, bei der Einreise aus Europa nach Marokko verhaftet zu werden. Und deswegen ist uns das ganz wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass es hier nicht nur um ihn geht, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass das, was ihm passiert, ein grundlegendes Problem ist. Die Rap-Szene mobilisiert sich deswegen auch in Marokko gerade stark und das künstlerische Milieu insgesamt, um darauf aufmerksam zu machen. Und letztlich ist uns auch wichtig, immer wieder zu sagen, es sind mehr als 1000 Menschen im Zusammenhang mit der Gen Z-Bewegung in Marokko strafrechtlich verfolgt worden. Viele sehr jung und viele mit langen Gefängnisstrafen. Und deswegen darf man diesen Fall auf keinen Fall isolieren.
Vielleicht nochmal für den Kontext, also diese Bewegung Gen Z 212, die hat sich gegründet, nachdem 8 schwangere Frauen in einem öffentlichen Krankenhaus im Süden von Marokko gestorben waren, weil das Krankenhaus nicht mit genug Material versorgt war. Und 185.000 Menschen haben sich da in Discord-Gruppen organisiert und fordern eben den Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung für alle, aber eben auch Meinungsfreiheit. Was sind denn jetzt die konkreten Vorwürfe gegen Elmar Diliobi?
Wir sind darüber leider nicht so ganz gut informiert, weil die Anwälte in Marokko gerade streiken. Und deswegen ist es sehr schwierig für uns, Informationen zu bekommen. Wir haben noch immer keinen Zugriff auf die Anklageschrift. Wir wissen von einem Anruf, den seine Familie bekommen hat, als er in Untersuchungshaft überführt wurde, dass es Äußerungen in seinen Rap-Texten geht, um politische Äußerungen und die Art und Weise, wie er sich gegenüber Institutionen, insbesondere der königlichen Familie, äußert.
Wie ist seine Festnahme abgelaufen?
Er hat zunächst, als er aus Marokko ausreisen wollte, also wieder zurück nach Marseille, wo er lebt, am Flughafen eine Ausreisegenehmigung mündlich mitgeteilt bekommen und dann auf dem Polizeirevier eine Vorladung für den Montag, 3 Tage später, und wurde dann den ganzen Tag verhört und letztlich am Abend dann festgenommen. Darüber wurde seine Familie informiert und war dann 2 Tage lang in Untersuchungshaft und wurde dann dem Haftrichter vorgeführt, der entschieden hat, dass er nun weiter in Haft strafrechtlich verfolgt wird. Also es gibt auch Fälle, darauf hatten wir auch initial gehofft, wo solche Prozesse dann bedeuten, dass die Person in Freiheit sein kann, während der Prozess abläuft. Das ist aber nicht der Fall gerade für ihn.
Wie geht es ihm? Wissen Sie das?
Wir haben bislang keinen Kontakt mit ihm. Wir haben Freunde, die vor Ort waren in Casablanca bei der ersten Anhörung am letzten Mittwoch. Und die ihn gesehen haben und die uns gesagt haben, er habe gelächelt. Daran halten wir uns gerade fest. Das ist aber die einzige Information, die wir so lange haben.
Für Mittwoch ist ja jetzt schon noch ein Anhörungstermin angesetzt. Was erwarten Sie für diesen Tag?
Wir hoffen natürlich, dass er in Freiheit danach strafrechtlich weiterverfolgt ist. Also dass zumindest bei diesem Prozesstermin entschieden wird, dass er aus der Untersuchungshaft heraus darf. Wir wissen aber nicht, was uns erwartet. Es ist sehr schwierig abzuschätzen, was passieren wird. Und wir haben sehr wenig Details und sehr wenig Informationen, die uns darüber Ausschluss geben. Also, es gibt viele Hypothesen, aber wenig Gewissheit.
Wie wirkt sich diese Verhaftungswelle, wenn man davon sprechen kann, denn auf den Aktivismus von Gen Z 212 aus?
Ich sehe und weiß das auch von Freunden, dass es schon länger so ist, dass die Repression, die es gegen Menschen, die sich einsetzen für Meinungsfreiheit und für soziale Rechte in Marokko, durchaus dazu führt, dass es sehr viel Angst und sehr viel Sorge dafür gibt, sich zu äußern, dass es eine konstante Überlegung ist, wohin kann ich gehen, was kann ich sagen, wie viel kann ich mich äußern, wie viel kann ich mich auch solidarisch zeigen mit Menschen, denen so eine Verhaftung passiert. Und das ist aber auch schon vor der Bewegung Gen Z der Fall gewesen. Also die Bewegung hat das nochmal verschärft und seitdem ist die Repression nochmal stärker geworden. Aber auch schon davor war es so, dass viele Menschen immer wieder diese Sorge hatten, einfach abschätzen zu müssen, was riskieren sie da eigentlich gerade.
Und aber nochmal ganz grundsätzlich gefragt, wie funktioniert denn das Rechtssystem in Marokko? Wenn solche Aktivistinnen verhaftet werden, gibt es dann Schauprozess oder eigentlich steht von vornherein schon fest, was am Ende die Richterinnen und Richter entscheiden? Oder ist es wirklich ein Rechtssystem, das in Teilen noch funktioniert?
Es ist auf jeden Fall so, dass es bei politischen Prozessen sehr schwer ist abzuschätzen, was passieren wird. Aber natürlich gibt es trotzdem einen Rechtsprozess, der ablaufen wird. Und es gibt marokkanisches Recht, auf das wir auch hoffen, dass das eingehalten wird.
Vielen Dank, Anna Frisch, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Nach über 4 Jahren scheint der russische Krieg in der Ukraine gerade nochmal zu eskalieren. Was auch daran liegt, dass die Ukraine sich immer besser mit Drohnen wehren kann. In der vergangenen Nacht hat die Ukraine 400 Drohnen nach Moskau geschickt. Die russische Armee hat unter anderem ihrerseits ein Frachtschiff mit 17 Seeleuten aus Indien und Syrien und mit einem Ukrainer angegriffen. Zivilisten sind auf beiden Seiten gestorben. Und in Kiew versuchen die Menschen, so normal wie möglich zu leben, inklusive Musikfestivals am vergangenen Wochenende. Nur hat sich auch da die Logistik verändert. Stefan Lag über das Atlas-Festival, über das wir schon viele Jahre berichten.
Der Stadtteil Obolonski im Norden von Kiew ist nicht gerade ein besonders einladender Ort für ein Musikfestival. Zwischen dicht befahrenen mehrspurigen Straßen, Hochspannungsmasten und mehrstöckigen Wohnblocks liegt die Blockbuster-Einkaufsmall. Die Sonne knallt an diesem Wochenende 30 Grad und nirgendwo Schatten. Schon von Weitem sind die großen Bühnen in knalligen Farben auf dem riesigen Parkplatz vor der Mall zu sehen. Poppige Dancebeats wehen am Nachmittag über das Gelände. Dass das größte Open-Air-Event der Ukraine ausgerechnet hier stattfindet, ist dem russischen Angriffskrieg geschuldet, erklärt Veranstalter Dimitro Sidorenko. Die riesige Tiefgarage unter dem Einkaufscenter spielt da eine besondere Rolle. Wir haben das Glück, dass es in diesem Einkaufscenter diesen großen Bunker gibt, mit mehreren Eingängen, durch die man die Menschen parallel schnell in Sicherheit bringen kann. Tatsächlich bietet der Schutzraum Platz für 50.000 bis 100.000 Menschen, aber wir haben uns eine Obergrenze von 25.000 gesetzt, da man diese Menge schnell in Sicherheit bringen kann. Vor dem Krieg kamen über 100.000 Besucher pro Veranstaltungstag zum Atlas Festival. Jetzt sind es wegen des Krieges deutlich weniger. Das musikalische Spektrum reicht von Alternative Rock über Hip-Hop, Dance bis hin zu Singer-Songwritern. Boombox, Artyom Pivovarov wie auch Serhii Jadan gehören in diesem Jahr zu den Headlinern. Für Jadan sind solche Auftritte nichts Außergewöhnliches. Nun, die Rakete kann uns überall treffen und wir sind schon daran gewöhnt, dass wir uns um die Sicherheit kümmern müssen. Sobald Luftalarm ausgelöst wird, unterbrechen wir die Konzerte. Die schweren russischen Luftangriffe mit ballistischen Raketen in der Nacht zum Sonntag machen klar, wie reell die Gefahr ist. Valeri aus Kharkiv fühlt sich trotz allem relativ sicher. Er hat als Soldat beim Festival freien Eintritt. Das ist wichtig und es ist gut organisiert. Hier ist alles auf die Anzahl der Menschen ausgelegt, die sich hier aufhalten. Alles ist hervorragend, alles ist sicher. Erstens haben wir uns an den ständigen Luftalarm schon gewöhnt. Und zweitens ist dieser Ort kein strategisches Ziel. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas einschlägt, ist gering. In den Umbaupausen zwischen den Auftritten wird Geld für die Armee, insbesondere für die Luftverteidigung, gesammelt. Per QR-Code kann man problemlos mit dem Handy bezahlen. Für Vasilina, die mit ihrer Freundin Veronika aus dem westlichen Lviv gekommen ist, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, denn viele ihrer Freunde sind eingezogen worden. Trotz des Krieges will sie auch die Auftritte genießen. Wir sind für alle drei Festivaltage gekommen und wir werden bis zum Ende hier sein. Wir planen, bis zum letzten Konzert da zu sein, damit wir allen Künstlern zuhören können. Eine der kleinen Bühnen des Atlas-Festivals befindet sich in der riesigen Tiefgarage, die als Schutzraum dient. Der Weg dorthin führt vorbei an Rekrutierungsständen von Drohneneinheiten. Hier können Besucher in einer Videosimulation ihre Fähigkeit als Drohnenpilot testen, erklärt Andriy von der 427. Drohnenbrigade für unbemannte Systeme. Die Besucher können bei uns an Flugsimulatoren selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, eine Drohne zu steuern und zum Beispiel feindliche Fahrzeuge zu bekämpfen. Tatsächlich ist das gar nicht so schwierig. Es ist vor allem eine Frage der Technik und der Übung. Gleich nebenan wird eine russische FPV-Drohne, die durch ein elektronisches Störmanöver zur Landung gebracht wurde, versteigert. Kurz zuvor hatte Songwriter Kardanov seinen Auftritt. Er ist selbst bei einer Drohneneinheit und hat für den Auftritt von seinem Kommandanten einen Tag frei bekommen. Viele seiner Songs handeln vom Krieg. Natürlich. Es ist eine Erfahrung, die sich nur schwer in Worte fassen lässt. Aber als Dichter versuche ich, Worte für diese neue Erfahrung zu finden. Ich weiß nicht, wie gut mir das gelingt, aber ich kann sagen, dass das Schreiben für mich eine Art Selbsttherapie ist. Diese Texte, diese Gedichte, sie helfen mir dabei, das zu verarbeiten, was ich erlebe und was um mich herum geschieht. Das Atlas-Festival in Kiew wirkt wie eine Dystopie, ist aber Realität. Das Leben unter freiem Himmel zu genießen, ist nur phasenweise möglich, bevor der nächste russische Luftangriff die Menschen zwingt, unter der Erde Schutz zu suchen.
Das war das Atlas-Festival am vergangenen Wochenende. Was morgen in den Feuilletons steht, das erzählt den Tobias Wenzel jetzt schon mal.
Angriffslustig wirken die Feuilletons vom Dienstag. Allen voran Willi Winkler in der Süddeutschen. Toll, wenn man nicht nur Luxusimmobilien in Berlin, sondern auch Leihmütter in den USA kaufen kann. Eine kurze Geschichte der christdemokratischen Verlogenheit aus Anlass des Pharisäers Jens Spahn, heißt es im Untertitel zu Winklers Text. CDU und CSU würden die christlichen Werte hochhalten, aber hinter der Moral verberge sich oft Doppelmoral, teilt Winkler weiter aus. Friedrich Merz lässt sich nur sehr ungern daran erinnern, dass er, angeblich um damit zerrüttete Ehen doch noch zu retten, als CDU-Abgeordneter im Jahr 1997 gegen einen Gesetzentwurf gestimmt hat, der Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellte. Hätte Peter Thiel wohl dafür oder dagegen gestimmt? Im September wird man ihn das persönlich in Berlin fragen können, denn da wird Thiel der Axel Springer Award verliehen, zum Entsetzen von Steffen Grimberg. Mittlerweile wissen wir, dass Organisationen wie die UNO für den deutschstämmigen Big Tech-Guru den Antichristen darstellen und er sich bzw. die USA als Katechon sieht, als Aufhalter also, der sich in den Weg stellt und den Weltuntergang wenigstens ein bisschen hinauszögert, schreibt Grimberg in der Taz. So weit, so biblisch. Und dafür bekommt Peter Thiel jetzt den Axel Springer Award. Wenn Sie sich jetzt fragen sollten, ein Preis von einem Medienunternehmen für jemanden, der kritischen Journalismus und klassische Medien als Gegner begreift, ist das nicht ein Widerspruch? Dann hier Steffen Grimbergs angriffslustige Antwort. Hier geht Springer mit Bild und Welt letztlich genauso dialektisch vor wie die AfD. Auch die nutzt die verhassten klassischen Medien, um Destruktion zu verbreiten, auf das die Apokalypse komme. Nur, dass bei ihr das Ziel nicht Tech-Faschismus à la Peter Thiel heißt, sondern bloß Faschismus. Faschismus kommt auch im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen zur Sprache, das dieses Mal komplett dem Thema 150 Jahre Bayreuther Festspiele gewidmet ist. In Jan Brachmanns Artikel ist zu lesen: Arno Mungen beschreibt in seinem neuen Buch Von Bayreuth nach Auschwitz, wie eng die Aufführungstermine für Wagners Ring des Nibelungen im Theater Katowice abgestimmt waren auf die Dienstpläne des Vernichtungslagers Auschwitz, damit die Vollstrecker des Massenmordes an den europäischen Juden in den Schichtpausen Wagner hören konnten. Den Ring des Nibelungen in Bayreuth dirigiert in diesem Jubiläumsjahr Christian Thielemann. Der sagt im Interview mit der FAZ: Mir wird immer klarer, wie genau Wagner seine Kollegen beobachtet und gekannt hat. Er kannte die Musik von Robert Schumann, von Mendelssohn. Er hat sich da ausgiebig inspirieren lassen, um es vorsichtig zu sagen. Zugespitzt gesagt, die halben Meistersinger sind von Mendelssohn. Richard Wagner, nicht nur Antisemit, sondern auch noch ein Dieb, könnte man da als Leser denken und sich nach einer harmlosen Nachricht sehnen. Der Mond schrumpft, gibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt noch korrekt wieder. Aber die Begründung des Phänomens überlässt Zippert nicht der Wissenschaft, sondern seiner allzu stark ausgeprägten Fantasie. Die chinesische Rakete, die im Mai 2024 angeblich Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes sammelte, schreibt Zippert, hat dort in Wirklichkeit kiloweise hochwirksame Abnehmpillen in die Mondoberfläche eingearbeitet. Seitdem schrumpft der Mond.
Und diese Sendung ist auch an ihr Ende geschrumpft. Ich bin Vivian Perkovic. Gute Nacht.